Punkt 1 machen. Herr Scheich, kommen Sie doch zu uns hier. Genau, weil davon lebt natürlich so ein Ausschuss, dass wirklich die Personen vortragen, die da ganz tief drin sind und die dieses Thema in unserer Stadtverwaltung intensiv betreuen und verantworten. Daher begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Scheich, der Leiter der Abteilung 2, Naturschutzabteilung im Umweltschutzamt ist, für alle, die ihn noch nicht kennen, der uns jetzt den ersten Sachstandsbericht des Biodiversitätsmonitorings im Stadtkreis Freiburg geben wird. Wir alle wissen ja, wir haben die zwei großen Krisen in unserem Bereich. Das eine ist die Klimakrise und das andere ist eben die Biodiversitätskrise, die kein bisschen weniger wichtig ist, weil wir auch alle, wenn unsere Arten sterben, ein riesiges Problem bekommen, weil unsere Welt in dieser Form dann gar nicht mehr funktionieren kann. Gerät manchmal aus dem Blick, aber sollte uns nicht passieren, dass wir das vergessen und dass wir nur, wenn wir beide Themen im Auge behalten, wir wirklich eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch verstehen, was passiert da eigentlich auf diesem Gebiet. Und mit diesen Worten übergebe ich sehr gerne an Herrn Scheich.
Ja, vielen Dank für diese wichtige Vorrede, Frau Bürgermeisterin, und herzlich willkommen auch von meiner Seite der Abteilung Naturschutz und Umweltplanung in der neuen Legislatur, Ihnen, den Mitgliedern des Umweltausschusses. Ich darf Ihnen die ersten Ergebnisse des stadtweiten Biodiversitätsmonitorings vorstellen. Erste Ergebnisse heißt in dem Fall, wir sind zum ersten Mal auf allen Flächen durchgekommen, seit wir es etabliert haben, und haben sozusagen den Status quo erfasst. Ist ein Meilenstein des Aktionsplans Biodiversität erreicht mit diesem heutigen Tage, nenne ich es jetzt mal, weil wir natürlich mit diesen Daten zum ersten Mal die Grundlage haben, wirklich ganz gezielt diese Biodiversitätskrise anzugehen und möglichst in der Zukunft auch abzuschwächen. Warum ist es so wichtig, sich mit der biologischen Vielfalt hier auch im Stadtkreis zu beschäftigen und sich um sie zu kümmern? Sie ist letztlich gefährdet und damit ist auch der Naturhaushalt, die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme insgesamt gefährdet und letztlich unsere Lebensgrundlage. Also eine ganz ähnliche Ausgangsposition wie im Bereich der Klimakrise. Sie kennen jedenfalls die älteren Mitglieder des Umweltausschusses sehr gut, welche Dimension dieser Rückgang hat. Eben, dass die Artenzahlen runtergehen, das wissen wir schon ganz lang, spätestens seit den 90er Jahren. Dass wir aber auch ein ganz großes Problem haben mit den sogenannten Allerweltsarten, hat uns spätestens die Krefeld-Studie gezeigt, mit einem Rückgang der flugfähigen Insekten in Deutschland um 76% innerhalb von 25 Jahren. Die letzten Studienergebnisse sind nicht ermunternder, zum Beispiel auf der Schwäbischen Alpen, Baden-Württemberg, ein Rückgang der Population von Tagfaltern um 97% in 50 Jahren. Also wir haben ein ganzes Stück vor uns, eben mit dieser Krise umzugehen. Die Gründe sind vielfältig, die der Weltbiodiversitätsrat anspricht. Sie sehen sie hier projiziert, der Flächenverbrauch insgesamt, die Zerschneidung, Stichwort Herstellung eines Biotopverbundes, eine Intensivierung der Landnutzung auf ganz vielfältigen Ebenen, Emissionen, nicht nur Pestizide, sondern auch insbesondere Stickstoff, gebietsfremde Arten, invasive Arten. Ja, es hat uns veranlasst und Sie veranlasst, im Jahr 2018 für neue Biodiversitätsziele der Stadt zu stimmen und uns veranlasst, das Ganze umzusetzen mit unserem Aktionsplan Biodiversität, den wir auch zuletzt fortgeschrieben haben und wo wir dann im neuen Jahr wieder zu Ihnen kommen, einen Sachstandsbericht abgeben und auch eine Fortschreibung präsentieren wollen. Warum ist jetzt ein Meilenstein erreicht mit der Etablierung, Umsetzung des Biodiversitätsmonitorings? Wir können jetzt, siehe die Zielsetzungen, eigentlich in Zukunft sagen, wie sich die Artenvielfalt in Freiburg im Offenland des Stadtkreises entwickelt. Wir können auch explizite Aussagen machen zu unterschiedlichen Artengruppen, nehmen diese zu, nehmen sie ab. Dann natürlich besonders interessant, wie wirken sich Änderungen in Landnutzung oder auch im Klima aus auf die Artenvielfalt. Und da sei auch angesprochen, ganz spezifisch, wie wirken sich auch unsere Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen aus. Ja, dazu haben wir dieses Monitoring etabliert. Wir haben Ihnen auch schon mal berichtet, wie das sich zusammensetzt methodisch. Wir haben einen Ansatz gewählt, den ganzen Stadtkreis abzubilden, das Offenland des Stadtkreises. Also landwirtschaftliche Flächen, Siedlungsflächen sind dabei. Wir haben das systematisch zufällig gemacht, um den ganzen Stadtkreis zu repräsentieren und keinen Stichprobenfehler da reinzubekommen. Die Methodik ist so ausgelegt, dass möglichst auch in 50 Jahren noch Expertinnen und Experten, die Artengruppen kennen, genau nach demselben Schema aufnehmen können. Also eine gute Reproduzierbarkeit der Methodik. Wir haben Artengruppen ausgewählt, die hinlänglich gut bekannt sind in ihrer Ökologie. Sie sehen die unten, Pflanzen, Tagfalter, Heuschrecken, Laufkäfer und Wildbienen, aber die mit einem vertretbaren Aufwand zu erfassen sind und auch letztlich, wo es noch genügend Menschen gibt, die erfassen können. Wir haben uns außerdem an den Monitorings in der Schweiz seit 2001 dort etabliert, orientiert und auch an Daten der LOBW, der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, die auch ein Insektenmonitoring jetzt seit einigen Jahren macht. Ja, hier sehen Sie die Untersuchungsflächen im Stadtkreis. Es ist im ersten Moment so ein schönes Mosaik, buntes Mosaik, was da drüber projiziert ist. Ich möchte es nicht im Detail schildern, aber die Pflanzen und Tagfalter werden auf einer Landschaftsebene erfasst. Das sehen Sie, diese roten Quadrate, umrahmt oder nicht umrahmt, heißt, wo sie liegen, in der Landwirtschaft oder im Siedlungsraum, 36 an der Zahl, den ganzen Stadtkreis repräsentiert. Die Heuschrecken und Laufkäfer werden dagegen auf Landnutzungsebene, das heißt auf einer Wiese, auf einem Acker, untersucht, die aber auch zufällig ausgewählt wurden und auch möglichst den Stadtkreis repräsentieren sollen. Bei den Wildbienen wissen wir um eine besondere Lebensraumnähe dieser Artengruppen am Thuniberg. Deswegen ist hier nur der Thuniberg ausgewählt und aber auch zufällig von den Quadranten verteilt. So, wie sieht es denn jetzt aus mit den Ergebnissen? Das heißt, vorher noch ein kleiner Einblick, um auch zu zeigen, wie es abgelaufen ist, eben am Beispiel der Pflanzen- und Tagfalterarten. Nicht auf die methodischen Details eingehen, aber Sie haben ein Transekt von 1 Kilometer Länge, was nach einem bestimmten Schema, also das kann man sich nicht aussuchen, in den Stadtkreis in diesen Quadranten eingelegt wurde, wie der Kartierer zu gehen hat. Bei den Pflanzen sind es 5 Meter, die der Kartierer sich anschaut, bei den Tagfalterarten 10 Meter längs dieses Transektes, sogenannten Transektes, dieser Linie, die er abgeht. Und der notiert, was er sieht und gegebenenfalls manchmal auch hört, über eine Erfassungs-App. Also wird eingespeichert, noch mit Zusatzdaten zur Landnutzung, ist da ein Acker, ist da Wiese, ist da Ruderalvegetation entlang von einem Weg. Und das geht dann in die Basis ein. Ähnliche Methodik dann auch auf Landnutzungsebene. So, und dann haben wir die Ergebnisse. Erstmal für den Stadtkreis, und das muss ich noch sagen, dass das methodische Design auch nur vertretbare Aussagen zum gesamten Stadtkreis zulässt. Also jetzt nicht unbedingt das einzelne Transekt, weil da müsste man natürlich in einer bestimmten Umgebung viel mehr untersuchen. Aber das haben wir jetzt für den gesamten Stadtkreis. Sie sehen über 760 Pflanzenarten. Eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. Im Durchschnitt 194 Pflanzenarten je Transekt. Sie sehen, dass das variiert, auch bei den Pflanzenarten. Und wenn man es jetzt mit dem Schweizer Mittelland vergleicht, sind wir dort ziemlich genau auch bei 190 Arten aus dem Schweizer Biodiff-Monitoring. Und man kann sagen, über 200 Arten pro Transekt ist man wirklich im Bereich, wo man sehr artenreich unterwegs ist. Also überraschend schönes Ergebnis. Bei den Insektenarten sieht es ein bisschen anders aus. Mit 61 Tagfalterarten, 29 Heuschreckenarten und 83 Laufkäferarten bildet man jeweils nur ungefähr so die Hälfte der Arten ab, die in Baden-Württemberg vorkommt. Sie sehen in den Klammern immer die Spreizung, die auf einzelnen Transekten aufgenommen wurde, nämlich von nur einer Heuschrecke bis zu 8 Heuschreckenarten pro Transekt. Und Sie sehen auch bei den Individuen, dass teilweise bei den Tagfalterarten nur 14 Tagfalter gesichtet wurden auf diesem 1 Kilometer Länge und auf den artenreichsten bzw. individuenreichsten eben 593 je Transekt. Bei den Tagfalterarten kann ich Sie noch an der Zahl verdeutlichen, die ich mir noch mal rausgeschrieben habe. Diese Homogenisierung der Artenzusammensetzung und auch der Landschaft verdeutlicht, dass sie also 14 Tagfalterarten machen insgesamt 86% der Individuen aus. Und die restlichen 14% machen die restlichen 48 Arten aus. Also wenige Arten dominieren, wenige häufige Arten haben wir nur noch. Und vor allem seltene, gefährdete Arten kommen nur noch in einer ganz geringen Zahl eben vor. Bei den Wildbienenarten ist wiederum so, mit den rund 190 Arten übertrifft nur der Kaiserstuhl noch dieses Ergebnis, der über 200 Arten dort hat. Also es ist ein sehr schönes Ergebnis, was wir hier am Thuniberg eben vorfinden. Ja, und das Ganze ist natürlich auch auswertbar, ökologische Artengruppen, Kartenmaterial. Und Sie sehen jetzt so eine Einstufung der Arten, der bloßen Artenvielfalt, mal am Beispiel der Pflanzenartenvielfalt, von Rot, in dem Fall heißt Rot nicht Vorsicht, sondern gut, über 200 Arten pro Transekt, über Gelb neutral bis Grün nicht so gut. Und Sie sehen den Trend eben, dass wir vor allem im östlichen Stadtgebiet eben sehr schöne, hohe Artenzahlen haben und im Siedlungsgebiet doch ja, ein durchschnittliches Ergebnis bis geringes Ergebnis, vor allem auch im Westen der Stadt in der Feldflur relativ wenige Arten haben. Wobei die Anmerkung sei noch erlaubt, dass letztlich eine hohe Artenzahl nicht immer heißt, das ist positiv, sondern uns geht es natürlich um eine typische Artenvielfalt für das jeweilige Ökosystem. Ich beeile mich genau mit den restlichen Folien. Ein ganz kurzer Einblick nur in die Tiefe, wie man es auch auswerten kann. Highlight im Kapplertal, was die Tagfalterarten angeht. Sie sehen das ganz unten in der Tabelle, wo wir letztlich auf einem Transekt 35, reicht meine Brille gar nicht ganz, aber ich glaube, ich habe das gemerkt, 35 Tagfalterarten in einem Transekt haben, auch sehr viele seltene und gefährdete Arten, wohingegen Stichwort verarmte Zusammensetzung im Siedlungsbereich in Haslach, Sie sehen das Ergebnis mit zwei Arten, so meine Brille mich nicht täuscht. So, Fazit zu den Ergebnissen bei den Pflanzen. Die Artenvielfalt relativ hoch. Wir bilden vor allem die ökologischen Standortbedingungen und die Landnutzung eben ab. Sehr extensiv im Osten der Stadt, doch relativ intensiv auf verknappten Flächen im Westen der Stadt. Bei den Tagfaltern und Laufkäfern bestehen die Bestände zum Teil nur noch aus wenigen Arten. Es ist hier eben so eine Vereinheitlichung des Artenbestandes. Immer wenn was vereinheitlicht ist, nicht mehr so resilient gegenüber Störungen. Widerstandsfähigkeit geht zurück. Ebenso bei den Heuschrecken, wo wir insbesondere halt eine Korrelation sehen zwischen Landnutzung und Artenvielfalt. Die Wildbienen sind sehr erfreulich, das habe ich schon gesagt. Und letztlich haben Sie auch schon wahrgenommen, dass der Naturraum Schwarzwald, das Offenland, deutlich artenreicher ist aufgrund seiner Kleinteiligkeit und der extensiven Landnutzung. Der Siedlungsraum, was lässt uns dazu kommen, dass der überwiegend deutlich verarmt ist? Wir haben natürlich auch punktuell Aufnahmen aus der vergangenen Zeit, wo wir wissen, die Artenvielfalt war punktuell höher. So, was heißt das jetzt mit diesem ersten Durchgang? Wir haben eine erste systematische Dokumentation des Stadtkreises, eine wahnsinnig wertvolle Datenbasis für die Zukunft, ich habe es schon gesagt. Schlüsse, echte Schlüsse, wie sich die Entwicklung dann bewegt, können wir wirklich erst in den künftigen Jahren machen. Jetzt ist es eine Interpretation der Ergebnisse, es ist einfach ein Status quo, den wir ermittelt haben, aber ich sage mal spätestens in 10 Jahren, vielleicht auch schon etwas früher, können wir mehr sagen. Wir brauchen deswegen eine dauerhafte Umsetzung, das muss natürlich fortgeführt werden. Wir haben schon die Ergebnisse auch öffentlich bereitgestellt, also die detaillierten Ergebnisse, Fachberichte, Auswertungen können Sie über unsere Homepage abrufen und das klang jetzt auch schon durch. Wir versprechen uns davon natürlich eine Steuerung, Management unserer Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, auch ein Stück weit eine Evaluation dessen, was wir machen. Und es wird in Zukunft auf Grundlage dieser Daten möglich sein. Vielen Dank, ich freue mich auf Ihre Fragen.
So, erstmal bevor ich jetzt Sie dran nehme, muss ich einen kleinen diplomatischen Fauxpas korrigieren, weil ich habe Ihnen jetzt Herrn Dr. Scheich vorgestellt, aber ich habe Ihnen nicht Herr von Zahn vorgestellt. Wie kannte das passieren? Das hole ich jetzt nach, also zu meiner Rechten Berlin aus Linz sitzt Klaus von Zahn, Leiter des Umweltschutzamts, für alle, die ihn noch nicht kennen. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier zusammen machen, den Ausschuss. Herr von Zahn und Herr Scheich und dann noch Herr Zehringer bilden dann auch zusammen die erweiterte Amtsleitung, die beiden Stellvertreter. Das noch vorweg. So, jetzt hatte ich mehrere Wortmeldungen. Ich fange mit Frau Hehn an und dann notiere ich noch mal die anderen.
Vielen Dank, Frau Umweltbürgermeisterin, Herr Dr. Scheich. Gut, dass wir jetzt diese Grundlage haben. Und ich will im Grunde mal mit meinem Kommentar da anfangen, wo Sie aufgehört haben. Spannend wird das Ganze ja dann, wenn Wiederholungsaufnahmen kommen, wenn wir sehen, wie sich Dinge verändern und wenn wir das dann verknüpfen können mit einwirkenden Faktoren, dann wird es ja wirklich richtig spannend. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, das ist einfach sauber wissenschaftlich erarbeitet und welche Anzahl von Individuen oder Arten jetzt positiv oder negativ ist, das kann man alles nachlesen. Ein anderer Aspekt, der mir durch den Kopf ging während Ihres Vortrages, man merkt, dass ökologisches Monitoring aufwendig ist. Das ist also nichts, was man mal eben so nebenbei macht. Und gerade weil man damit ja schleichende Prozesse beobachtet, ist da kleinteiliges Arbeiten angesagt, sonst steht man auf einmal da und sagt, ups, habe ich ja gar nicht gemerkt, dass die ausgestorben sind. So, und hier schließt sich jetzt meine Frage an. Gibt es Überlegungen oder möglicherweise schon etablierte Wege, dieses ökologische Monitoring, wie Sie es uns jetzt vorgestellt haben, durch Citizen Science zu unterstützen? Es gibt ja diese Möglichkeit auf einer App zu fragen quasi, was sind das für eine Vogelstimme, die ich gerade gehört habe, und gleichzeitig gibt man damit den Standort frei, an dem man diese Vogelstimme aufgenommen hat. Und das kann man ja umgekehrt betrachten als Datensammlung noch und noch und noch. Sind diese Dinge irgendwie mitgedacht worden und wie könnte man da einfach zusätzlich, niedrigschwellig, wenig aufwendig noch zu zusätzlichen ergänzenden Erkenntnissen kommen?
Vielen Dank, Frau Dr. Hehn. Frau Gül, ich habe Sie notiert, aber machen wir das jetzt hier der Fraktionsreihenfolge nach. Dann wären Sie dran, also dann machen wir es mal heute mal so.
Ja, vielen Dank, Dr. Scheich. Sehr spannend und eigentlich auch sehr erschreckend, muss man sagen, wenn man bedenkt, wie die Artenvielfalt zurückgeht. Für mich wird sich die Frage stellen, wenn wir die Erkenntnisse haben, welche Maßnahmen haben wir dagegen? Aber ich habe tatsächlich eine konkrete Frage, und zwar zu dem einen Schaubild, wo Sie die Ortschaften oder vielleicht können Sie da kurz mal zurückspringen, und da, weil Sie Haslach angeführt hatten mit einer relativ niedrigen Zahl an Artenvielfalt. Und also wenn ich mich nicht recht täusche, da habe ich nur Betzenhausen gesehen und sonst habe ich jetzt keinen Stadtteil lesen können. Ist es dann exemplarisch, dass Sie Haslach mit aufgeführt haben, weil das tatsächlich die geringste Artenvielfalt hat, oder wie sehen denn die anderen Stadtteile aus? Also vielleicht habe ich es auch übersehen, weiß ich jetzt nicht.
Vielen Dank. Dann bitte Herr Krögner.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Man hat den Eindruck, man könnte sagen, das ist jetzt das Ende der Kaffeesatzleserei, wenn wir tatsächlich in der Lage sind, auch in Zukunft diese Untersuchungen kontinuierlich durchzuführen. Ich habe zwei Fragen. Die eine, Sie haben ja auch das gesagt und auch aus der Drucksache geht es ja hervor, dass es sich um Offenlandmonitoring handelt. Waldflächen sind ja nicht erhoben worden. In dem Zusammenhang würde ich gerne wissen, wie mit den Waldflächen verfahren wird, weil ja relativ auffällig ist, dass die roten, also diese positiven Bereiche, nach meiner Wahrnehmung fast alle im Waldoffenland-Grenzbereich waren. Und ich schätze mal, dass das auch damit zu tun hat, dass eben da Grenzsituationen sind, dass dadurch die Artenvielfalt vielleicht höher ist. Dann eine andere Frage, gibt es Transekte im Siedlungsbereich, die Friedhöfe oder Kleingärten erfassen? Weil wir da auch immer die Argumentation ja haben, dass Friedhöfe und Kleingärten relativ artenreiche Lebensräume sind. Können Sie dazu eine Aussage machen?
Vielen Dank. Dann wäre nächster Herr Schätzler, bitte.
Ja, auch meinerseits Dank, Frau Bürgermeisterin, Herr von Zahn und Herr Dr. Scheich, für diesen ersten Überblick, wie Sie schon referiert haben. Ich nenne das mal Ende des Blindfluges. Man hat jetzt nun einen Startpunkt und kann sich entsprechend über die weiteren Ergebnisse dann orientieren. Es ist ja so, wir hatten ja 2020 den Aktionsplan beschlossen und da sieht man schon, man braucht da 4 Jahre, bis man durch ist und auch die nächste, sagen wir mal, Berichterstattung, das wäre meine erste Frage, in welchen Monitoringsschritten werden wir informiert dann zukünftig? Dann ist so, dass wir natürlich jetzt Arten beprobt haben in den Transekten. Ist es auch so ein Katalog wie von der Schweiz etwa auch mal erarbeitet oder haben wir so einen eigenen, sagen wir, Übersichtsbereich? Die Frage 2 und zum dritten dann. Gibt es die Möglichkeit, schwachen Populationen, vielleicht durch Aussaat von Wirtspflanzen, eine Stärkung zukommen zu lassen, dass man sagt, also die Wildbiene oder jene Tagfalterart ist in dem Habitat besonders gut in der Entwicklung. Das wäre noch von mir interessant. Und als Ortsvorsteher, Frau Gül, Haslach ist ein Stadtteil. Und Opfingen ist eine Ortschaft. Also das unterscheidet man da. Sie fragen nach die Ortschaft Haslach. Da dachte ich, Chaga, da müsste ich einen Kollegen haben. Nein, nur am Rande. Vielen Dank.
Alles klar, dann bitte Herr Fieck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe mich auch erstmal ganz herzlich dem Dank natürlich an. Es ist wichtig, dass wir eine gute Sicht auf die Zahlen kriegen, gerade wenn man von einer Krise ja auch spricht oder sprechen muss, muss man auch die hinreichend differenziert anschauen können. Ich glaube, es zeigt sich ja auch, dass in den Ergebnissen rauskommt, es gibt durchaus Bereiche, die auch einen positiven Wert haben und man sieht auch quantitativ, ist durchaus, sind auch gute Zeichen da. Es gibt Dinge, wo man merkt, qualitativ muss man was tun oder muss man dabei bleiben. Ich glaube, das ist auch in die Bevölkerung auch ein ganz wichtiges Signal, dass man sagt, wenn man das monitort, dass wir auch eben Maßnahmen ergreifen, dass sich auch manches besser, dass man vielleicht an manchen Stellen nachjustieren muss. Weil ich glaube, nur die Krise auszurufen ist zu wenig, sondern man muss auch die zumindest kleinen positiven Botschaften, die darin stecken, auch ankündigen, um damit auch, sage ich mal, die Lust darauf zu wecken, die Krise zu überwinden, um auch was dafür zu tun, um die Artenvielfalt zu stärken. Und drei Fragen, die eigentlich in so eine ganz ähnliche Richtung gehen, wie sie schon gestellt worden sind. Kollegin Hin hatte so ein bisschen das Citizen Science erwähnt. Ich habe mich gefragt, ob man gegebenenfalls automatisierte Überwachung, sage ich mal, KI gesteuert, mit wenn man Kamerasysteme hat, die vielleicht permanent einen gewissen Raum überwachen, ob man dann, weil die Kameras können das ja heutzutage auslesen, die können im Zweifelsfall genau sagen, welches Insekt ist wo lang geflogen, ob man damit das Monitoring eventuell stärken kann. Das geht also so ein bisschen in die Richtung, wie kann man die Erfassung noch etwas besser gestalten. Und die zweite Frage, lassen sich tatsächlich, ähnlich wie Kollege Schätzte gefragt hat, lassen sich konkrete Maßnahmen ableiten? Also kann ich sagen, zum Beispiel auch auf Stadtteilebene, wenn wir in Stadtteil X aktiv werden, durch Bepflanzung Y beispielsweise, dass dann mehr Arten angezogen werden, gerade bei den Tagfaltern gibt es Erkenntnisse, dass man auch innerhalb der Bürgerschaft sagen kann, wenn ihr jetzt alle in euren Gärten die in die Bepflanzung macht, dann schaffen wir es, die Tagfalterpopulation etwas breiter zu fächern, ebenso mit Windbienen, Heuschrecken, ob man da sozusagen jetzt auch schon gezielt vielleicht auf Stadtteilebene runtergebrochen aktiv werden kann, um eben dann das zweite Monitoring noch besser darzustellen, um auch zu zeigen, dass es vorangeht.
Vielen Dank, Herr Fieck. Dann, genau, jetzt würde ich vielleicht doch erst noch Herrn Winkler nehmen und dann nehme ich Sie dran. Danke.
Ja, Frau Bürgermeisterin, Entschuldigung. Ich gehe ja davon aus, dass wir nicht nur ein Monitoring machen wollen, sondern dass wir auch Gegenmaßnahmen, also Maßnahmen gegen das Artensterben ergreifen wollen. Und da habe ich doch die Befürchtung, dass wir den massiven Rückgang der Biodiversität durch unsere gigantischen Baumaßnahmen praktisch verschlimmern werden. Wir haben ja mindestens 12 Baugebiete auf der grünen Wiese, also nur auf der grünen Wiese. Also da ist Dietenbach der größte und Zinkland. Und da sind noch 10 kleinere unterwegs, zum Beispiel eben die Zähringer Höhe, die ja nun ökologisch sehr wertvoll ist und auch zum Beispiel der Dietenbachwald, der ebenfalls sehr ökologisch wertvoll ist. Haben Sie da die Befürchtung nicht, dass wir durch diese Maßnahmen, die Baumaßnahmen, beim nächsten Monitoring noch viel schlimmere Ergebnisse haben werden als jetzt schon?
Vielen Dank, Herr Winkler. Dann jetzt Frau Polaschek.
Genau, meine Frage wäre, ich habe in dem Bericht gelesen, dass in dem Garten des NABU in Opfingen auch die Arten, die am stärksten vom Aussterben bedroht sind, ziemlich häufig vorgekommen sind. Und habe auch gelesen, dass Sie auf Ihrer Webseite den Bericht quasi veröffentlicht haben und dort auch planen, so die BürgerInnen darüber zu informieren. Und meine Frage wäre, was könnten wir dafür tun, ganz analog, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, weil sie eventuell Balkone haben, denen vielleicht noch ein bisschen besser nahezulegen, was sie denn tun könnten, damit solche Projekte wie zum Beispiel dieser Garten des NABUs, dass sich das eventuell auch ja, umsetzen ließe in zum Beispiel die Frage, kam von Herrn Dr. Krückner auch, in so ja, in Kleingärtenanlagen oder auf Friedhöfen.
Gut, dann haben wir, glaube ich, sehr viele Fragen gesammelt. Ich übergebe sofort an Sie.
Dann fange ich mal von vorne an. Frau Hehn, vielen Dank für Ihre Kommentare zum Monitoring. Und erstmal steht das jetzt für sich alleine, weil es ja wichtig ist, eine Methodik zu haben, die letztlich uns gezielt Rückschlüsse machen lässt und die methodisch jetzt nicht einzelne Bereiche bevorzugt oder andere Bereiche vernachlässigt, wie das vielleicht wäre, wenn sich Menschen um bestimmte Teile der Gemarkung besonders kümmern. Trotzdem ist es mit den Citizen Science sehr wichtig und einzubeziehen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir das aktuell in unserer Arbeit schon tun, also mit den ganzen Websites, die es da gibt. Ornitho.de kennt der eine oder andere, der sich für Vögel oder die sich für Vögel interessieren. Also das tun wir schon. Und letztlich auch diese Meldungen aus der Bürgerschaft aufzugreifen, um die flankierend zu haben und einen tieferen Einblick in gewissen Viertel, in gewissen Landschaftsräumen zu haben, sehr, sehr gerne würden wir auch immer zu ermuntern. Frau Gül, genau, das ist, glaube ich, ein bisschen, und ich kann dazu noch mal kurz was sagen, warum jetzt da Haslach drin ist. Und zwar ist es das Monitoring aus dem Jahr 2020. Es ist einfach so, dass wir, wenn Sie sich das nochmal anschauen hier, dass wir in diese, um bei den Pflanzenarten zu bleiben oder bei den Tagfaltern, wir haben nur Mittel, um innerhalb von 6 Jahren einmal durchzukommen, durch den ganzen Bestand dieser Probeflächen, die wir hier sehen. Und wir wollen uns gar nicht darüber beschweren als Verwaltung. Das ist das, was uns zur Verfügung steht über den Aktionsplan Biodiversität. Wir müssen damit haushalten. Und wir haben jetzt diesen ersten Durchlauf gesagt, aber wir brauchen schneller den Status quo. Wir haben mehr Mittel eingegeben, rund 50.000 pro Jahr, um innerhalb von 3 Jahren alle zu monitoren. Und deswegen stehen wir hier nach 3 Jahren. Und jetzt wird man halt in diesen regulären Turnus gehen. Und das hat jetzt deswegen zur Folge, weil im Monitoringjahr, um dabei zu bleiben, eben nur dieser Satz an Transekten untersucht wurde. Und deswegen sehen Sie dann wieder, jetzt blätter ich wild hin und her, sehen Sie, dass aber mit den roten Flächen, gelben Flächen, auch im Siedlungsbereich noch viele andere Transekte zum Liegen gekommen sind. Also das ist der Hintergrund. Dann bin ich beim Herrn Krückner angelangt. Ja, es ist erstmal auf das Offenland ausgerichtet und heißt jetzt nicht, dass wir da einen Fokus haben. Wir haben natürlich mit unserem Forstamt im Wald ein Amt, was sich da auch zusammen, alleine, oft zusammen um die Biodiversität im Wald eben kümmert. Und wir haben uns jetzt eben analog zu dem Vorgehen, wie das in der Schweiz und im Land Baden-Württemberg gemacht hat, jetzt erstmal aufs Offenland konzentriert. ganz ehrlich, weil der Artenverlust im Offenland auch besonders dramatisch ist. Wir Gott sei Dank zwar auch einen Rückgang im Wald haben, auch mit den Daten, die wir auf anderen Ebenen haben, noch sehen können, der ist nicht ganz so dramatisch, kommt immer auf die Artengruppe drauf an. Aber wir sind natürlich sehr, sehr offen, auch in den Wald reinzugehen. Berno, möchtest du noch was dazu sagen?
Berno Menzinger vom Forstamt. Wir sehen es auch als durchaus sinnvoll, eine wirkliche aussagefähige Zahl für den Wald zu bekommen. Es wird aber landesweit von der FVA gerade eben ein Monitoring etabliert. Und uns war es wichtig, dass wir uns dort an die Systematik da angliedern, weil es ist, denke ich, wichtig, vergleichbare Zahlen dann von Wald zu haben. Also weil es ging ja darum, es geht eine Ausgangslage zu bekommen an Daten, aber die wird erst aussagekräftig, wenn man die Zeitreihe verfolgen kann und wenn man sie mit anderen Flächen vergleichen kann. Und deswegen wollen wir uns in der Systematik, an die Systematik der FVA dann einhängen. Das andere ist, dass darüber dann auch Landesmittel zur Verfügung gestellt werden, was ja, was der Herr Scheich schon gesagt hat, auch eine Frage ist, wie man das finanzieren kann. Und wenn wir uns an die Systematik der FVA halten, dann haben wir die Chance, Landesmittel zu bekommen.
Dankeschön. Und zu der Verteilung bzw. Inklusion von Friedhöfen und Kleingartenflächen kann ich auf die Schnelle leider keine Aussage treffen, kann ich aber gerne nachliefern. Wenn ich so gucke ins Stadtgebiet, wird es mich wundern, wenn sie gar nicht angeschnitten sind von den Transekten. Aber es lässt mich nochmal das wiederholen, was ich schon gesagt habe, dann aus so einem Transektabschnitt Rückschlüsse auf alle Kleingärten Freiburgs zu ziehen, das könnte man nicht machen. Aber bin relativ sicher, dass da was drin liegt, aber bestätigen kann ich es jetzt nicht direkt, weil es ja zufällig ausgewählt wurde. Dann Herr Schätzle, ja, also das habe ich jetzt schon gesagt, Ihre erste Frage. Wenn wir mit den Mitteln haushalten, sind wir in 6 Jahren wieder bei Ihnen, vielleicht mit einem Zwischenbericht. Oder wir machen es schneller, vielleicht wenn wir noch mehr Mittel organisieren, sage ich jetzt mal ganz neutral. Wir haben das, tatsächlich die Artengruppen ausgewählt, wie in der Schweiz, teilweise wie in der Schweiz und in Baden-Württemberg. Also das ist vergleichbar, was wir gemacht haben. Auch da geht es auch um die Effizienz wieder, sind zum Teil anders zugeschnittene Transekte etc., um auch den Aufwand entsprechend zu begrenzen und die zur Verfügung stehenden Mittel bestmöglich zu nutzen. Mit der Maßnahme, also wir wollen natürlich nicht warten und wir tun ja den Aktionsplan aktuell schon umsetzen, also letzter Sachstandsbericht 90 Maßnahmen begonnen, rund 1,2 Millionen, also nicht nur städtische Mittel, sondern auch Fördermittel eingesetzt, da ist wahnsinnig viel dabei und ja, man kann auch gezielt Wirtspflanzen für Tagfalterarten stärken. Zum Beispiel der Feuerfalter, wird Ihnen nicht der große Feuerfalter, braucht Mädesüßfluren, wo wir auch im zum Beispiel Naturschutzgebiet Schangendierloch gezielt Mädesüß, wer es kennt, ist schön, es duftet gut und gefällt, braucht der Falter eben für seine Entwicklung. Das kann man machen, genau. Herr Fieck, genau, finde ich auch sehr wichtig, auch positive Beispiele zu senden und eben vor allem in der Zusammenarbeit auch mit der Landwirtschaft gelingt uns ja auch sehr viel im Stadtgebiet und mit der Forstwirtschaft natürlich auch, Maßnahmen umzusetzen und es gibt auch positive Entwicklungen, das ist ja auch wichtig. Zu Ihren Fragen, KI-Steuerung, also da wird schon viel gemacht, jetzt nenne ich mal was, dass man heutzutage Fallenfänge auch mit KI, also aller Insekten, mit KI inzwischen auswertet und dort auch wahnsinniger Erkenntnisgewinn da ist. Also da sind wir natürlich offen für Neuerungen, wie es noch effizienter geht, noch weniger Geld kostet. Und dann halt es zu digitalisieren ist auch so, dass inzwischen man auch über Apps vieles machen kann, auch in der Bestimmung und es schon sehr hilft wirklich bei dem Ganzen. Mit den Kameras haben wir schon festgestellt, mit anderen Zielen im Naturschutz, dass es nicht immer so einfach ist in der Landschaft, Stichwort Datenschutz etc. Gab aber mal eine Anfrage von der Universität Freiburg zur akustischen Biodiversität. Man kann auch viel über das, was man hört, eben bestimmen. Das war auch schon ganz schwierig, also, aber da bleibt man natürlich dran an den Entwicklungen. Und aktiv für die Biodiversität sind wir schon, also auf allen Ebenen. und versuchen natürlich jetzt auch sukzessive diese Ergebnisse reinzunehmen, sind aber auch, weil Sie es so angesprochen haben, wo kann man räumlich helfen, auf unsere anderen Konzepte. Biotopverbundkonzept waren wir neulich da. Also es gibt natürlich eine Priorität, wo wir eine Förderung als besonders wichtig finden. Nicht nur finden, sondern wo wir wissen, da hilft es besonders viel. Und daran versuchen wir uns zu orientieren. Zu dem Thema Bauen, glaube ich, das, Herr Winkler, das ist ein Austausch vor allem hier im Gremium. Und Sie wissen auch natürlich, dass auch hier im Gremium entschieden wird, wie viel und wo gebaut wird. Kann natürlich nur, und das haben Sie auch schon häufiger gehört, dass die Stadtverwaltung bzw. auch in der Stadt noch andere Interessen bestehen und wir natürlich bestmöglich gucken wollen, diese Interessen in der Gesamtabwägung dann bestmöglich zu bedienen, auch unter Wahrung der Biodiversität, ganz klar. Dann letzte Frage, Wildbienengarten. Ja, man sieht, was so einzelne Maßnahmen ausrichten können. Der Wildbienengarten, in dem Fall NABU, ja auch Landespreisträger geworden und auch vielfach in der Zusammenarbeit mit von uns unterstützt. Und man sieht, wie, also es ist mit Abstand der Transekt, der die höchste Artenvielfalt bei den Wildbienen hat, profitieren aber auch andere Arten, was man durch Maßnahmen eben erreichen kann. Und ja, wir sind natürlich unterwegs, auch die Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Und selbst auf so einem Balkon oder an einem Gebäude kann man Dinge unternehmen, Stichwort Nisthilfen, Stichwort Einsaaten etc. Und wir haben dazu, kann man nicht oft genug betonen, auch ein Förderprogramm, Artenschutz in der Stadt. Gerne auch nochmal auf die Website gucken, wo wir alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen eben unterstützen. Und zwar auch nicht nur finanziell, sondern es kommen Menschen aus meiner Abteilung da direkt bei Interesse auch vor Ort und beraten wirklich vor Ort. Gab es auch kürzlich einen tollen Beitrag in der Badischen Zeitung drüber. Und sind wir gerne bereit, natürlich zu unterstützen.
Vielen Dank, Herr Scheich. Ich habe noch eine weitere Frage von Frau Zimmermann.
Ja, also ich finde es toll, dass im Stadtgebiet so viele, nennen Sie gerade mal die noch da, weil zu dieser hätte ich noch eine Frage, also dass es da so viele tiefrote Flecke gibt, aber bin etwas irritiert, dass die auch nicht am Thuniberg zu finden sind. Ich würde gern was über die Qualität der Blütenpflanze wissen. Sind da jetzt auch Neophyte dabei, die ja eigentlich keine so gute Pflanze sind? Ja, und weil eben gerade bei uns ist ja am Thuniberg ist ja wirklich gerade mit der Wildbiene, das ist ja echt eine tolle Sache. Und ich bilde mir ein, dass mir, wenn du da durch den Thuniberg laufst, dass es da echt überall nur blüht. Hätte man auch die Qualität der blühenden Pflanze eben untersucht, welche Pflanze gut und wie ist das da mit drin?
Ja, haben wir uns auch angeguckt und tatsächlich nicht nur die Artenvielfalt alleine entscheidend und da ist wirklich alles drin, alles was man da aus, ob es aus Kanada kommt mit der Goldrute oder aus Asien mit dem Japanknöterich, ist wirklich alles dabei und das ist nicht immer gut, da haben Sie völlig recht und wir haben auch letztlich die sogenannten Zeigerwerte der Pflanzen. Also braucht eine Art, kommt die nur vor, wenn sie letztlich, wenn es da eine Mager, also wenn wenige Nährstoffe da sind. Zum Beispiel kann ich Ihnen sagen, dass die, können Sie auch im Bericht nochmal nachschauen, dass so dieser Index der Magerkeitszeiger, die auch oft besonders seltene Arten sind, gefährdete Arten, das sieht ähnlich aus. Und es hängt natürlich mit der Landnutzungsgeschichte und auch der Intensität zusammen. Und da sind wir ja aber auch dabei bei Ihnen, auch vor allem in Kooperation mit einzelnen Landwirten, Dinge zu extensivieren, auch mehr auf die Artenvielfalt zu gucken, bei aller Ausgewogenheit, dass die landwirtschaftliche Produktion nicht zu kurz kommt. Insbesondere im Bereich Thuniberg sind wir an den Böschungen sehr aktiv, mit einer guten, naturnahen, insektenfreundlicheren Pflege vielleicht als in den letzten Jahrzehnten und sind da auf einem guten Weg. Also da hoffen wir vielleicht auch eine Trendumkehr hinbekommen zu können. Und dann dort vielleicht auch rote Flächen, wobei ich mir, glaube ich, müssen wir nochmal über die Farbgebung überlegen, ob das vielleicht die grünen Flächen dann eher werden beim nächsten Bericht. Genau.
Gut, vielen Dank. Da haben wir ja schon mal ein konkretes Ziel für den Thuniberg hier die Farbtrendumkehr, mehr Farben, aber natürlich der Tunniberg ja auch jetzt schon ganz gut vertreten. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Bericht. Wir werden uns natürlich hier weiter und regelmäßig mit den Maßnahmen beschäftigen, die wir ja auch vielfältig haben, mit den Förderprogrammen, mit dem sonstigen Biotopverbundplanung, mit dem Biotopverbundmanager, die das ja als Aufgabe hat und so weiter und so fort. Aber dafür braucht es ja eine Datengrundlage. Ganz herzlichen Dank und dann bis bald.